Wir haben in einer Doppelrolle. Einerseits als ein Sprecher der Distinguished Lecturer Series, das ist also unser kleines, feines Institutskolloquium, wo wir uns die Top-Experten aus aller Welt, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertreibend, holen. Und andererseits wird Hannes Mehnert die FIFCon 2017 eröffnen. Das ist also die Keynote, ja. Und das Thema passt gleichermaßen gut in die eine wie die andere Veranstaltungsform. Jetzt will ich gar nicht mehr an Zeit hier verschwenden. Ich übergebe jetzt mal an Stefan Hügel, der ein bisschen mehr sagen wird, unseren FIF-Vorsitzenden, der etwas mehr sagen wird zum Hintergrund der Tagung, und wünsche allen schon mal viel Spaß.
Ja, danke, Eberhard. Ja, lieber Herr Professor Beckstein, liebe Mitglieder des FIF, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste. Im Namen des Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung begrüße ich Sie und euch zur FIF-Konferenz 2017. Und danke unseren Gastgebern, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und besonders der Fakultät für Mathematik und Informatik, für die freundliche Aufnahme. Trust, Vertrauen, ist die Basis, auf der unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Wenn wir einander nicht mehr vertrauen können, funktioniert unser Zusammenleben nicht. Das gilt selbstverständlich auch im Netz. Wenn wir Dienste im Internet nutzen, müssen wir den Anbietern vertrauen können, dass sie die entsprechenden Leistungen erbringen und die Daten, die wir ihnen senden, verantwortungsvoll verwenden. Doch das Vertrauen wird heute im Netz täglich verletzt, sowohl illegal als auch legal. Wir müssen uns vor kriminellen Menschen schützen, die unser Vertrauen missbrauchen. Seit den Veröffentlichungen des Whistleblowers Edward Snowden wissen wir aber auch, dass Behörden unsere Kommunikation umfassend ausspähen. Formaljuristisch ist dies häufig scheinbar legal, verfassungsrechtlich bestehen aber erhebliche Zweifel, wie bereits mehrfach höchstrichterlich festgestellt wurde. Dazu kommt der Datenhunger der Diensteanbieter, die ihre Geschäftsmodelle auf der Nutzung der Daten aufbauen und dies zum Beispiel durch für den Laien unverständliche Nutzungsbedingungen formaljuristisch legalisieren. Dem soll mit dem neuen europäischen Datenschutzrecht gegengesteuert werden, doch inzwischen wissen wir, dass gerade die deutsche Bundesregierung massiv versucht, dieses Recht aufzuweichen und zu bremsen. Auch damit wird Vertrauen zerstört. Unsere diesjährige Konferenz findet in politisch bewegten Zeiten statt. Gestatten Sie mir ein paar Worte dazu. Gerade wurde bei der Wahl zum Deutschen Bundestag eine Partei gewählt, die offen rechtsradikale Inhalte vertritt, mindestens aber solche Mitglieder in ihren Reihen hat. Es ist also davon auszugehen, dass solche Positionen damit auch wieder in den Bundestag Einzug halten werden. Aus Umfragen wissen wir, dass ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler dieser Partei seine Wahlentscheidung aus Enttäuschung über die Politik der etablierten Parteien getroffen hat. Auch hier scheint demnach der Verlust an Vertrauen eine wichtige Rolle zu spielen. Den Parteien, die nun in Berlin die Regierung übernehmen werden, wir wissen bekanntlich noch nicht endgültig, welche Koalition sich bilden wird, aber auch den Mitgliedern der künftigen Opposition, die demokratische, freiheitliche Positionen vertreten und allen Menschen Respekt entgegenbringen, kommt dabei eine große Verantwortung zu. Meine Damen und Herren im Deutschen Bundestag und in der künftigen Bundesregierung, bitte werden Sie in dem Vertrauen Ihrer Wählerinnen und Wählern, werden Sie dieser Verantwortung gerecht. Für das FIF ist völlig klar, wir lehnen jede Form einer Politik ab, die Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe diskriminiert. Es war richtig, dass die Bundesregierung von Frau Merkel dazu beigetragen hat, Menschen Zuflucht zu bieten, die in ihren Heimatländern von Verfolgung und Krieg bedroht sind. Es ist bedauerlich, dass dieselbe Bundesregierung leider auch gemeinsam mit Regierungen unserer Freunde in der Europäischen Union inzwischen wieder zu einer Politik der Abschottung zurückgekehrt ist. Doch nun zurück zur FIF-Konferenz. Sie will die Bedeutung des Vertrauens auf unserem Themengebiet der verantwortlichen Nutzung der Informationstechnik umfassend thematisieren. Dies geschieht bis Sonntagmittag in den vier Blöcken. Cyber Peace statt Cyber War, IT-Sicherheit, Medien und soziale Netzwerke und Transparenz. Genaues dann zu Beginn der einzelnen Blöcke. Ergänzt werden die Vorträge durch eine Reihe von Workshops, sodass wir ein gut gefülltes Programm vor uns haben. So viele haben zum Gelingen dieser Konferenz beigetragen, dass ich nur einige hier nennen und Ihnen danken kann. Das sind die Mitglieder des Orga-Teams, die neben ihren sonstigen Verpflichtungen die große Aufgabe übernommen haben, diese Tagung vorzubereiten und durchzuführen. Es ist unsere Geschäftsführerin Ingrid Schlagheck, unser großer Rückhalt bei der Organisation des FIF. Sie ist gerade gar nicht da. Die Institutssekretärin Cornelia Müsse und Chris Buchwald, die viele lästige Verwaltungsaufgaben mit Hartnäckigkeit lösten. Die Fachschaften der Fakultät, die mit der Bekanntmachung der Tagung bereits zu einem Zeitpunkt begonnen haben, als noch nicht einmal das Programm stand, und viele Unterstützer, die Plakate teilweise sogar persönlich an Einrichtungen, Schulen und Hochschulen ausgehängt haben. Die Referentinnen und Referenten der Tagung, die ausnahmslos ohne Honorar für uns tätig sind. Ich denke, das verdient einen besonderen Beifall. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die kostenlos Räume und Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Die Mitglieder des FIF, die sich im Vorfeld um Finanzierung, Webseiten und Twitter-Account der Tagung kümmerten und jetzt die Foto- und Videodokumentation übernehmen. Danke, Ben. Die Handwerker der Universität, die das Foyer in einen Raum der Begegnung verwandeln werden. Und nicht zuletzt das Chile-Projekt, die lecker für uns gekocht haben und die es verdienen, dass wir alle ihre Spendenbüchse kräftig füllen. Jetzt freue ich mich mit Ihnen und euch auf eine großartige FIF-Konferenz 2017. Vielen Dank.
So, jetzt freue ich mich, dass wir noch einen offiziellen zur Eröffnung gewinnen konnten. Er ist, Clemens Beckstein ist Prodekan der Fakultät für Mathematik und Informatik, und es freut mich vor allem deswegen, weil ich weiß, dass er unseren Anliegen, unseren Themen auch ganz nahe steht.
Gehen die Teile auf?
Ja? Nee, die gehen nicht.
Okay. Ja, liebe Gäste der Fakultät, liebe Konferenzteilnehmer aus Stadt und Land, als Eberhard mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, in Vertretung des Dekans, nachdem es ja irgendwie im weitesten Sinne um eine Informatikangelegenheit geht, bereit wäre, eine Grußbotschaft der Fakultät zu übermitteln, habe ich zugesagt, mir aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass Grußbotschaft ein Wort mit zwei Bestandteilen ist. Der eine Bestandteil ist Gruß, der andere Bestandteil ist Botschaft. Also eine ganz kurze persönliche Botschaft möchte ich damit verbinden. Was das für eine sein könnte, habe ich tatsächlich ein bisschen nachdenken müssen. Gestern Abend noch lange mit dem Institutsdirektor und nicht in dieser Sache, aber in einer anderen Sache gesessen und ihn darauf hingewiesen, ich soll da heute noch was erzählen, ein Gebiet, wo ich gar nicht so fit bin, Trust, ne? Worauf er dann nur meinte, ganz lakonisch, also was hast du denn, das hier ist Jena und in Jena macht man irgendetwas mit Zeiss, mit Abbe, mit Goethe, mit Schiller. Und ich habe dann fortgesetzt mit Frege, mit Karl Marx und so weiter. Also man kann da sehr viel machen. Trust, das ist ja das, worum es bei der Tagung ging, wird, wem kann ich im Netz trauen und warum? Hört sich so ein bisschen nach Brecht an. Ne? Wie viel sind wir? Ne? Und wenn ja, warum? Für Nicht-Experten in dem Gebiet wie mich gehören zu diesem Topic Trust irgendwie drei Gegenstandsbereiche. Ein Gegenstandsbereich beinhaltet Parteien, Interessensgruppen mit Agenten. Ein zweiter Gegenstandsbereich, der beinhaltet Handlungen. Ja, was können die? Was glauben die zu können? Was wollen die? Und ein dritter Gegenstandsbereich aus meiner naiven Sicht auf Trust ist, ja, dass es auch noch ein mehr oder weniger explizites Regelwerk geben wird, wenn es um Trust geht, dass dem Handeln dieser Interessengruppen ein Sollen und ein Dürfen auferlegt. finden dann trotz dieser Schranken irgendwelche Regelverstöße statt, ob nun regelmäßig oder auch nur vereinzelt, dann haben wir das aus meiner Sicht, was ein Trust-Problem ist. Bei Goethe, Sie sehen, wen ich gewählt habe, bei Goethe ist ein frühes Trust-Problem dokumentiert, 1797, nämlich in seiner Ballade vom Zauberlehrling. Die drei Parteien, die drei Gegenstandsbereiche bei Goethe sind erstens zwei Interessengruppen, der Zauberlehrling einerseits und der Meister andererseits, Interessengruppe mit einer deutlichen Kompetenz- und Hierarchiegefälle. Der Handlungsbereich ist völlig ungewöhnlich, insbesondere für Informatiker. Die können nicht nur handeln, die können sogar zaubern. Mehr oder weniger gut, je nachdem, um welche Partei es sich handelt. Und es gibt Schranken in dem dritten Bereich, die sowohl autoritätsbedingt als auch kompetenzbedingt sind. Und was nun Goethe schildert in dem Zauberlehrling, in seiner Ballade, ist, was passiert, wenn in so einem Dreigestirn von Gegenstandsbereichen ein Trust-Verstoß passiert, und er tut das in 8 Schritten. In 8 Schritten, die eine Kette von Ereignissen beschreiben, die also ausgelöst werden mit dem Bruch von Trust, die ich deswegen hier ganz kurz schildern will, ich verschone sie mit der Ballade selber, weil sie zumindest aus meiner naiven Sicht gewisse Parallelen dazu aufweist, wie heutzutage und vielleicht die letzten 2, 3 Jahre insbesondere das Digitalisierungsprojekt vorangetrieben wird. Sie erinnern sich, worum geht es beim Zauberlehrlinge? Ja, das Ganze beginnt damit, dass der Zauberlehrling in einer Stimmung, so einer Mischung aus Überheblichkeit und Wichtigtuerei, aufgrund der Abwesenheit seines Meisters, der Ansicht ist, er könnte jetzt auch mal etwas tun, was sonst nur der Meister tun darf, ist nicht so richtig kompetent, und hat sich irgendwo Zaubersprüche zusammengesammelt und beginnt nun mit diesem bruchstückhaften, laienhaften Wissen, sich auf den Weg zu machen und selber mal ein bisschen zu zaubern. Das ist die erste Phase, ne? Geprägt von Überheblichkeit, Wichtigtuerei und einfach mal so ein bisschen losmachen, ne? Auf vielleicht etwas unsicheren Grund. In der zweiten Phase der Ballade kommt dann die Umsetzung von dem, was er sich vorgenommen hat, von seinem Vorhaben. Ja, also beginnt tatsächlich, ne, Zaubersprüche abzugeben, der Besen, an den er sich wendet, ne, der sinnvolle Dinge tun soll, Wasser holen und solche Sachen. Der setzt sich dann tatsächlich auch in Bewegung. Ja, das ist die zweite Phase. Die Sache nimmt Fahrt auf. In der dritten Phase kommt so eine leichte Selbstreflexion ins Spiel, Triumph, Machtrausch darüber, dass der Besen jetzt losmacht, ne? Und zumindest zu Beginn dieser Phase, ne, auch das tut, was er beim Meister getan hätte, als ein zufriedener Lehrling an der Stelle. Aber Sie wissen, wie die Geschichte dann weitergeht. Ja? Der Besen nimmt ihn wirklich wörtlich, ne? Bringt Wasser, nimmt immer mehr Wasser. Und weil das Wissen eben bloß bruchstückhaft war, passiert, was passieren muss. Die Fluten brechen los. Der Lehrling weiß nicht, wie er es stoppen soll. Also was vorher Triumph war in der vorausgegangenen Phase, schlägt jetzt um in Angst und Verzweiflung. Und auch wie so andere typische Informatikprojekte üblich, mündet diese Angst und Verzweiflung dann früher oder später zunächst mal in eine Phase des hilflosen Schimpfens. Oh, du Ausgeburt der Hölle, ne, soll das ganze Haus ersaufen und so weiter. Ne? Also anscheinend versucht er hier den Besen noch irgendwie durch Lautstärke von seinem Handeln abzubringen, aber natürlich vergebens. Es gibt einen letzten Versuch, die Sache noch in eigener Kompetenz zu patchen durch den Zauberlehrling. Auch den versuchen, kennen Sie, er kommt auf die grandiose Idee, sich eine Axt zu schnappen und den Besen in mehrere Teile zu zerhacken, ist da schon ganz euphorisch zu Beginn dieser Umsetzung. Leider passiert das, was passieren musste. Statt einem Besen hat er jetzt 2 Besen, die gemeinsam noch fleißiger sind am Wasserholen. als der ursprüngliche Besen. Das heißt, er ist seiner Lösung natürlich nicht in keiner Weise näher, im Gegenteil eher weiter weggekommen. Die nächste und vorletzte Phase im Zauberlehrling, die besteht dann darin, einen Hilferuf rauszulassen. Ja, wehe, beide Teile, helft mir, ach, ihr hohen Mächte, wer auch immer, Gesellschaft, der Chef, wer auch immer, an den wendet er sich dann. Na, Herr und Meister, hör mich rufen, na, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht mehr los. Der kommt dann, der Gute, ne? Gott sei Dank, irgendwann, ne? Und macht die Rettung. Ja, er weiß natürlich, wie man den Besen oder die verselbstständigten Besenteile zur Raison bringt und löst die Situation auf, indem er wieder die alte Autorität und die ursprüngliche Ordnung herstellt. Das ist der Zauberlehrling sozusagen aus IT-Sicht, ne? Wie sich das darstellen könnte. Spätestens bei der letzten Phase vermute ich, werden Sie ein bisschen Stirn gerunzelt haben, also wenn ich hier die Analogie zur Digitalisierung ziehe. Ja, die Vorstellung, es sind ja der Vergleich hinkt an einigen Stellen. Er trägt ziemlich weit, ne, aber er hinkt an wesentlichen Stellen, vielleicht ist er trotzdem ganz lehrreich, drei Stellen sind es, bei denen ich sehe, dass er hinkt. Die erste Stelle ist die, dass im Gegensatz zu den Akteuren beim Zauberlehrling in Goethe, wenn es um Digitalisierung, und das ist ja irgendwie ein Obergebiet, ne, von Trust und all dem, was dazugehört, dass es da keine festen Rollen gibt. Es gibt da nicht irgendwie feste Meister und feste Lehrlinge. Im Gegenteil, es kann sogar so sein, dass ein und dieselben Akteure je nach Handlungskontext mal mehr Meister sind, mal mehr Lehrling sind, dass sie mal die Sache mehr aus einer naturwissenschaftlichen Sicht betrachten oder eher aus einem gesellschaftlichen Sicht. Das ist der erste wesentliche Unterschied. Wirklich ein entscheidender, wie ich meine, Unterschied zum Zauberlehrling. Der zweite, da vermute ich, werden Sie auch sofort mit mir mitgehen, ist der, dass auch wieder im Gegensatz zum Zauberlehrling, hier ist, wenn wir genau hinsehen bei der Digitalisierung, eigentlich mindestens mit drei Akteuren zu tun haben. Der Besen wird nämlich bei der Digitalisierung selber auch irgendwo zu einem sich verständigen Akteur. Und das dritte, alles Entscheidende, ist natürlich, niemand kann und will, insbesondere im Kontext der Digitalisierung, die ursprüngliche Ordnung wiederherstellen. Und gar nicht kann man sich vorstellen, dass bei diesem, aus meiner Sicht zumindest, unsinnigen Versuch, die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen, obwohl wir je nachdem, ne, irgendwo in der fünften, sechsten, siebten Phase, ne, momentan des Unternehmens uns befinden. Und niemand käme auch irgendwie auf die Idee, dass diese Herstellung entlang von Hierarchien geschehen könnte. Ob das jetzt nun Hierarchien kultureller Art sind, also dass man vielleicht naturwissenschaftlich-technischen Erwägungen einen Vorrang gibt gegenüber soziologischen und gesellschaftspolitischen Abwägungen, oder ob es tatsächlich hierarchische Entscheidungen sind, etwa der Art, dass man sagt, na ja, da muss jemand von, ähnlich wie der Meister es getan hat bei Goethe, ne, von außen drauf und durch was auch immer, Social Engineering, Gesetzgebung und die damit leider immer verbundenen Freiheitseinschränkungen eingreifen. Technik allein, ne, wird weder Digitalisierung noch den Spezialfall Trust, aus meiner Sicht zumindest, lösen können. Genauso wenig wie, das ist jetzt das Anliegen sozusagen der Fakultät, eine Bildungspolitik, das lösen kann, die vorrangig auf Ausbildung, und zwar in dem Sinn vorrangig auf Ausbildung, abzielt, dass vorrangig Kompetenzen vermittelt werden. Kompetenzen, die, wie es halt bei Kompetenzen so üblich ist, binnen kürzester Zeit einfach nicht mehr relevant sind. Was braucht es stattdessen? Vielleicht oder wahrscheinlich? Ja, es braucht vermutlich neben der geisteswissenschaftlichen, politischen und der naturwissenschaftlichen, technischen Kulturpaar irgendwie noch eine dritte Kultur. Eine dritte Kultur, die das Denken und die Methoden der beiden klassischen Kulturen nicht irgendwie trennt, nicht in Abgrenzung weiter verharren lässt, sondern nach Möglichkeit fruchtbar vereint. Solche Bestrebungen haben wir. Wir haben solche Entwicklungen übrigens auch an der FSU, wahrscheinlich auch an Ihrer Universität, an Ihrer Hochschule. Digital Humanities ist so ein Beispiel, wo das passiert, wo das versucht wird. Das ist, glaube ich, sozusagen das, ja, wo die Richtung hingehen muss. Und damit sind wir jetzt endlich auch bei Ihnen, worum es heute eigentlich geht. Ne? Sie, habe ich den Eindruck, Sie versuchen das auch. Ja? Dieses Denken in einer dritten Kultur, nicht verhaftet in irgendwelchen Schienen und Gräben technologischer oder hierarchischer Art. Deswegen freue ich mich gleichzeitig und bin gleichzeitig frustriert über diese Tagung. Freuen tue ich mich natürlich deswegen, weil sie an unserer Fakultät stattfindet, mit all den Belastungen, die das für die kleine Fakultät und insbesondere den Kollegen Eberhard Zehner bedeutet. Und frustrieren tut es mich eben, das weinende Auge ist, dass das erkennt, dass solche Konferenzen eben leider immer noch nötig sind, aber eben auch sein müssen. Vielen Dank.